Guten Morgen und vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich schenke selber gerne Menschen Dinge. Ich habe vor kurzem einen Ehekurs gemacht, nicht weil ich geheiratet habe. Das mit den drei Kindern dauert auch eine Weile, die ihr vielleicht schon vorne gesehen habt, sondern weil es immer mal wieder gut ist, einen Ehekurs zu machen und sich Zeit zu nehmen. Und da kam auch raus, dass ich ein Geschenktyp bin, gar nicht von der Priorität, vielleicht kennt ihr das, durch was kann man jemandem danken oder Anerkennung zeigen. Aber du hattest es gerade so schön gesagt, Matthias, von dem Schenken. Und es ist für mich ein Geschenk, heute hier zu sein, weil ich oft am Sonntag sonst Kinderstunde habe und weil auch ihr als Gemeinschaft, als Versammlung, als Gemeinde, wie auch immer man das nennt, mich erinnert an sehr viele Gemeinden oder Gemeinschaften, in denen ich in meinem Leben schon war. Und damit komme ich kurz zu meiner kurzen Vorstellung. Ich komme aus der Friedenskirche Memmingen. Meine Eltern hatten sich damals in der Baptistengemeinde Bodenseestraße bekehrt. Familie Peter, der Hans Peter, ist mein Papa. Und mein Bruder mit der Sarah Peter, der Tochter von Klaus Metzeler, verheiratet, ist also meine Schwägerin. Und ich bin aber in meinem Leben durch verschiedene Gemeinden gekommen. Ich war auch ganz lang während dem Studium in der Brüdergemeinde, zum Beispiel in der Freien Brüdergemeinde in Karlsruhe. Und habe im Ausland gelebt, habe dort verschiedene Gemeinden kennengelernt. Und ich muss sagen, für mich war das eine sehr segensreiche Reise, weil wenn man nur in eine Gemeinde geht, dann denkt man manchmal, ja, das ist alles, so muss es sein. Und dann kommt man woanders hin, in einen anderen Kontext und stellt auf einmal fest, so kann es dort gar nicht sein, weil es ist komplett anders. Ja? Das funktioniert gar nicht, Taufen funktioniert gar nicht so wie bei uns oder andere Dinge funktionieren anders. Und das hat mich sehr geprägt und mich auf meiner Glaubensreise begleitet. Wir wohnen als Familie in Erkheim und ich darf euch auch kurz in meine Bio, in meinen Lebenslauf mit reinnehmen. Tatsächlich, ich selber beschäftige mich relativ viel mit Lebensläufen, weil ich viele Bewerbungsgespräche führe. Nicht, weil ich einen Job suche, sondern weil ich immer wieder in der Lage bin, dass ich Leute aussuchen darf für einen Job. Und wenn ich in meinen Lebenslauf schaue, dann ist der doch sehr interessant für das Thema heute auch. Weil mich nämlich in meinem Leben das Thema Angst und Furcht begleitet. Als kleines Kind schon hat es mich begleitet, weil ich schlecht geträumt habe. Meine Mutter hat immer wieder für mich gebetet. Und es begleitet mich bis heute, weil ich auch durch meine Arbeit, ich arbeite bei Humedica, das ist eine Hilfsorganisation in Kaufbeuren und die ist weltweit aktiv und arbeitet vor allem immer mehr auch in Kriegsgebieten, leider, muss ich sagen, leider. Und dort habe ich doch auch sehr oft mit Furcht und Angst zu tun. Ganz konkret, und damit möchte ich euch reinnehmen in das Thema von heute, also vielleicht nochmal, um auf die Statistik zu kommen, die wir hier schon heute Morgen als sehr geniale Einleitung hatten. Ich bin also statistisch gesehen einer der unterrepräsentierten Männer, die mit diesem Thema zu tun haben. Aber das Interessante, wenn ich in das Thema von Angst und Furcht schaue, und das ist schon ein kleiner Vorausblick in das, was ich mit euch anschauen möchte, dann sehen wir auch, dass Angst und Furcht in den Geschichten von Menschen oft ganz entscheidende Faktoren waren, die ihr Leben beeinflusst haben und die sie auch zu Gott hingetrieben haben. Hätten wir einen Luther gehabt ohne Angst und Furcht, ohne rechte Angst und Furcht in erster Weise mal, wäre er nicht vor Gott geflohen, hätte er keine Angst gehabt, dann hätte er keine so eine Triebfeder für das gehabt, was die Reformation war und in unserem Land bewegt hat. Ich möchte euch ganz konkret reinnehmen in das Thema Angst und Furcht mit einer Begebenheit, die mir vor 3 Wochen passiert ist. Ich war beim Mittagessen bei der Arbeit und manchmal versuche ich bei der Arbeit so meine Wege zu gehen, damit man mich nicht sieht, weil ich habe oft eher das Problem zu Hause bei den Kindern oder bei der Arbeit, dass dann irgendwie jemand was von mir will. Und deswegen versuche ich manchmal so hinten rum zu gehen oder wenn gerade die anderen nicht da sind, damit ich auch ein bisschen meine Ruhe habe. Ist mir an dem Tag nicht gelungen. Ich kam also vom Essen zurück und wollte schnell wieder ins Büro. Ich hatte viel zu tun. Und dann war gerade eine Gruppe von oder eine ukrainische Hilfsinitiative bei uns in der Arbeit. Und die haben einen Transporter für Menschen mit Behinderung abgeholt. Und meine Kollegin war schon da, die hat ein Foto gemacht, dass eben dieses Auto übergeben wird. Und auf einmal war sie richtig bewegt. Auf einmal hat man gemerkt, irgendwas bewegt sie im Inneren. Sie ist wirklich stehen geblieben und war auch ein Stück weit geschockt. Was war passiert? Etwas, das für uns hier ganz normal ist. Ein Flugzeug ist in der Nähe vorbeigeflogen. Und unser Besuch aus der Ukraine ist zusammengezuckt. Warum? Und das hat meine Kollegin so bewegt, weil sie sich gedacht hat, okay, das ist ganz normal. Und für sie war das eine Furchtreaktion. Und wir sind jetzt betroffen, aber wisst ihr was? Halleluja! Für sie ist das lebensnotwendig unter Umständen. Furcht in dieser Situation, die Angst in dieser Situation, die löst etwas aus, die Menschen fliehen lässt. Ja, das Fliehen ist schlimm, aber das, was es auswirkt, das ist Leben. Es ist nämlich eine Fluchtreaktion, es ist ein Wegrennen vor etwas, das wirklich gefährlich ist. Erstmal ist Furcht und Angst das Anerkennen einer Realität, die mich zu einer Reaktion führt, die an sich gut, wichtig und richtig ist. Und ich habe in meinem Leben das öfter, dass ich sensibel bin, auch von meiner Mutter geprägt. Und was passieren kann bei Furcht, und das ist eine Gefahr, und dann kommen wir eben zu Phänomenen, die wir hier haben, das ist, wenn man immer wieder von der Furcht betroffen wird und sie das auslöst, dass man dann reagiert, aber eigentlich keine Chance mehr hat, wieder auszuruhen, runterzukommen. Dann staut sich das auf, man kommt nicht mehr zurück und dann kommt man in eine Belastungsdepression. Ich habe das auch schon erlebt, hatte auch mit vielen Schocks in meiner Arbeit und verschiedenen Situationen zu tun und dann ist man überfordert. Die eigentlich gute Reaktion, die Gott gegeben hat, die ist dann überfordert, weil man zu viele Reize hat. In der Zeit, und ich bin sehr dankbar, hat mir der Anton, den ich von hier sehen darf, sehr viel geholfen, weil wir brauchen Menschen an unserer Seite, wenn wir in so einer Situation sind. Und gerade in unserer Zeit, wo wir von so vielen Reizen betroffen sind, kommt das immer häufiger vor. Warum also möchte ich das Thema Angst mit euch heute anschauen? Einmal, weil es für mich ein persönliches Thema ist und deswegen kann ich einfach gut darüber reden, weil ich weiß, wenn jemand darüber spricht, wie das aussieht, wie es sich anfühlt. Und weil ich weiß, und das haben wir in der Statistik gesehen, das ist wirklich ein Thema, das uns dieser Zeit bewegt. Wir leben nicht nur in einer Zeit und in einer Gesellschaft, es ist auch für die Gesellschaft relevant, wo ganz viele Ängste eine Rolle spielen, sondern wir leben sogar noch in einer Kultur, wo Angst im Besonderen eine Rolle spielt. Sogar englisch sprechende Menschen verwenden das Wort German Angst, deutsche Angst. Sie sprechen dann auch viel von unserer Kultur der Absicherung und anderer Mechanismen, wie wir uns vor unseren Sorgen, ja, Sorgen ist vielleicht ein Vorstadium von Angst, absichern. Und ich habe letztens einen Historiker gesehen und der hat ein bisschen analysiert, was die letzten Jahre passiert ist, so immer in Abständen von ein paar Jahren. Wir sind auch durch viele Ängste, und das seht ihr in den Menschen um uns herum, gegangen. Also wir haben eine so eine teilweise diffuse Angst auch. Das ist die Angst auch vor dem Klimawandel. Die wirkt auch unheimlich viel Energie aus. Ich gehe jetzt da nicht drauf ein tiefer, es ist einfach nur eine Angst, ja. dann, denkt mal mit, vielleicht ihr könnt ja so Bingo machen, ob ihr auch an dasselbe denkt wie ich. Wir hatten eine riesen Corona-Angst, das war auch ein Riesenfaktor. Und jetzt eine aktuellere Angst, die wir haben, ist natürlich die wirtschaftliche, aber auch ausgelöst durch Kriege, den Krieg und natürlich ganz massiv den Krieg in der Ukraine. Also alle paar Jahre Krisen und eben die Situation, dass wir das alles auch mitbekommen können, aber auch steuern können, wie viel wir davon mitbekommen. Wir sind ständig damit mit konfrontiert. Es ist also etwas, das uns gemeinsam betrifft und ganz, ganz viel wichtig oder viel wichtiger, es ist ein Thema für unseren Glauben. Es ist etwas, dem wir nicht einfach so wie jeder andere gegenübersteht, sondern wenn wir dieses Thema in unserem Leben haben oder wenn andere dieses Thema betrifft aus unserer Umgegend, wir haben eine Antwort darauf. Wir müssen einen Blick auf Angst und Furcht in unserer Gesellschaft aus dem Blick Gottes, aus Jesu Sicht werfen. Und das möchte ich heute mit euch tun, und zwar an einer sehr bekannten Bibelstelle, von dieser Begebenheit lesen wir im Markus-Evangelium, im Kapitel 4, ab Vers 35. Die Begebenheit ist in vielen Bibeln beschrieben mit Jesus stillt den Sturm. Und zuerst möchte ich euch diesen Abschnitt vorlesen. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Wir reisen also nach Israel an den See Genezareth. Heute liegt dort Tiberias, Nazareth. Jesus war Nazarener genannt. Heute sieht man manchmal noch bei arabischen Christen ein arabisches N, das steht für Nazarene, Nazarener, Jesus-Nachfolger. In diesem Gebiet sind wir und dort gibt es einen großen See, den See von Nazareth oder Genezareth. Und das ist ein ganz spannender See und diese Gegend ist ganz spannend. Ich war dort auch schon und das Spannende ist, auch für mich jetzt mit Kindern wäre das total praktisch, man kann die Kinder dort in der Sonne rumrennen lassen und die kriegen eigentlich keinen Sonnenbrand. Wisst ihr warum? Das ist geologisch gesehen der tiefste See, den es auf der Erde gibt. Der liegt auf um die 200 etwas tiefer unter dem Meeresspiegel. Das Tote Meer da fließt ja dann auch der Jordan. Das liegt noch tiefer. Und das hat mit dem afrikanischen Grabenbruch zu tun. Das ist eine tektonische Platte. Also das ist geografisch eine sehr spannende, entscheidende Gegend. Ich vermute mal, dass Gott sich eben auch für seine Niederkunft zu uns einen spannenden, auch geografischen Ort ausgesucht hat. Und nun sind wir an diesem Ort und das, was hier passiert, das hat genau mit diesen Begebenheiten zu tun, weil es ist Abend und was dann passiert am Abend ist, den ganzen Tag über hat die Hitze dort den See aufgeheizt und auch das Meer, das ist ja nicht weit weg, das liegt dann im Westen, richtig? Gell? Ja, im Westen liegt das Meer, es ist nicht so weit. Und der See hat einige sehr steile Ufer. Und was passiert ist, über Tags ist das Wasser aufgewärmt und ihr wisst, das Wasser hält die Temperatur länger. Das heißt, mediterranes Klima, es ist milder. Was passiert? Die Luft steigt nach oben. Ja? Das Land wird schneller kühl und die kühlen Luftmassen strömen nach unten, strömen vom Meer, strömen auch vom Land in die Tiefe vom See Genezareth und boom, dort ist richtig heftiger Sturm auf dem See. Und wer ist mittendrin? Jesus und die Jünger. Schöner, langer Tag. Komm, wir fahren mal über den See Genezareth, sind auch, glaube ich, 10 Kilometer oder sogar mehr. Und plötzlich, also ist es wohl auch so, dass es das Phänomen sehr wenig gibt, sonst woanders, dieser tiefgelegene See, auf einmal ist ein heftiger Sturm. Ein heftiger Sturm passiert. Und die Jünger, lasst uns mal kurz in diese Geschichte reinschauen. Wenn wir davor lesen, die sind glaube ich, gerade einigermaßen entspannt, weil die haben gerade das Gleichnis vom Senfkorn gehört, wenn wir diesem Evangelium folgen. Und da heißt es noch, wenn ihr nur Glauben habt, so klein wie Senfkorn, wie ein Senfkorn. Das ist eine ganz gute Ausgangslage, oder? Ich dachte, mein Glaube ist ganz gut. Jetzt, ich brauche eigentlich nur Glaube wie ein Senfkorn. Okay, also über den See Genezareth fahren, das sollte laufen. Jesus schläft, kein Problem. Sollte okay sein. Und dann werden sie von etwas überwältigt, das ganz normal ist. Ganz normal für den See Genezareth, ein Sturm. Und ihre Reaktion ist auch ganz normal. So wie ich vorhin gesagt habe. Eine Furcht- und Angstreaktion. Es ist ganz normal. Es hat Gott so gemacht, dass wenn du Naturgewalten siehst und wenn du Dinge siehst, die rational Sinn machen, dass du davon fliehen, weggehen solltest, dass du Angst bekommst. Es ist eine ganz richtige Reaktion der Jünger, dass sie hier Angst vor dem Sturm haben. Und ich habe mich jetzt nicht allzu tief mit den hebräischen Wörtern auseinandergesetzt, aber es gibt ein hebräisches Wort und ich weiß, ihr denkt, ich bin jetzt im Neuen Testament, warum redet ihr jetzt über Hebräisch? Für mich sind die Wörter im Hebräischen interessant, die Furcht und Angst beschreiben, weil sie nämlich etwas beschreiben, das, und das finde ich so spannend, und eine Bedeutung haben, die uns einen Einblick in die Natur der Angst, in das, wie wir Angst erleben, geben. Und im Hebräischen gibt es dieses Wort Yirah. Yirah. Und es steht für einen Strom der Macht, also man kann das auch teilweise in den hebräischen Buchstaben nachvollziehen, der große Energie freisetzt. Macht mit mir kurz eine Reise in eure letzte Angst. Was ist da passiert? Also eine Angst, die Energie freigesetzt habt. Gibt es so eine Angst? Die gibt's, gell? Das ist eine Art von Angst, die unheimlich viel Energie freisetzt, damit wir fliehen oder etwas nicht tun können, damit wir einfach von dem fernab sind. Und bei den Jüngern passiert in diesem Augenblick genau das. Sie werden erstmal aktionistisch, ja. Sie sagen, okay, wie komme ich da weg? Das ist eine richtig gute Reaktion. Ich finde es bewegend, dass Angst bei mir, in meinem Erfahren und sicher auch in deinem, es muss so sein, du bist ein Mensch, so wie du und ich, eigentlich, normalerweise, mit Vitalfunktion zusammenhängt, die eben unser Leben ausmachen. Wenn ich Angst habe, dann klopft mein Herz. Mein Puls geht nach oben und mein Atem geht schneller oder er stockt. Woher kommt eigentlich Angst? Ich habe mich gefragt, wo zum ersten Mal in der Bibel Angst vorkommt. Seit wann gibt es Angst? Ja, sehr gut. Das erste Mal lesen wir von Angst in 1. Mose 3, Vers 10, als Adam realisiert, er ist nackt und Gott kommt. Angst ist eine ziemlich gute Reaktion eigentlich, weil er hat gecheckt, oh, ich habe ein Problem und die richtige Reaktion ist Angst vor Gott. Das ist wieder eine richtig gute, schlaue Reaktion. Ihr seht schon, wie kriege ich jetzt nachher die Kurve? Ich sage nur ständig, Angst ist richtig, Angst ist gut und doch haben wir irgendwie ein Problem, oder? Ja, das ist schon jetzt gewollt von mir, sonst gäbe es ja keine Spannungskurve. Aber ich glaube auch, das ist durchaus wahr und richtig, dass Gott die Angst erstmal so gemacht hat und gut. Und so sehen wir das bei Adam und Eva. Adam stellt einfach eine Realität fest, der ist nicht perfekt, er hat übertreten die Sünde und er steht vor Gott und er hat Angst und das ist richtig. Er muss Angst haben. Er tut genau das Richtige, wie die Jünger auch dort vor dem Sturm Angst haben. Und nun begegnet uns in dieser Geschichte aber auch noch eine andere Angst. Jesus wird aufgeweckt von seinen Jüngern. Und sie hatten gerade das Gleichnis vom Senfkorn gehört. Und jetzt fragen sie ihn, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Wir dachten doch, wir haben Glauben, wie ein Senfkorn. Wir sind doch jetzt über diesen See gefahren mit zumindest mini kleiner Zuversicht und trotzdem wurden wir umgehauen von dem Sturm. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Es gibt ein anderes Wort für Furcht im Hebräischen, Paschat, das ist der plötzliche körperliche Schrecken. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Atem stockt. Das ist auch manchmal so ein physiologisches Zeichen. Wir lesen das auch manchmal bei den Propheten, wenn sie eine Gottesoffenbarung bekommen, zum Beispiel bei Hesekiel, dass unser Atem stockt. Wir staunen, wir müssen die Luft anhalten. Und das erleben die Jünger jetzt. Ihre eigentlich große, richtige Furcht wird konfrontiert, wird erstmal gestillt und wird konfrontiert mit einer größeren Furcht. Auf einmal sehen sie, derjenige, mit dem sie unterwegs sind, Jesus, ihr Rabbi, ihr Lehrer, er steht auf im Boot und spricht. Und alle Naturgewalten müssen ihm folgen und hören. Die Luftmassen, Verhältnisse verändern sich auf dem See, es ist plötzlich still. Er spricht und es passiert. Ist es ein Wunder? Nein. Weil wenn Jesus spricht, muss es passieren. Wenn es nicht passieren würde, das wäre ein großes Wunder, eine Unmöglichkeit. Ja, es ist ein Wunder für jeden, der drauf schaut. Und nein, es kann nur so sein. Jesus, der Sohn Gottes, spricht und der Sturm ist gestillt. Hier sehen wir eine andere Art von Furcht. Wo die Jünger vorher aktiv wurden und gekämpft haben und gesagt, Jesus, hilf uns. Okay, es hat zu ihrer zur Stillung des Sturms geführt. Da kommen Sie jetzt vor eine, da erleben Sie jetzt eine andere Furcht. Es gibt tatsächlich eben, und das sieht man auch in diesen zwei Worten, zwei Arten von Furcht. Die eine, die dich antreibt, und eine, die dir alle Kraft nimmt. Und das ist auch Depression. Das ist ein ständiges Antriggern, ein Anstacheln, dass dir irgendwann die Kraft weg ist. Diese echte Furcht führt auch irgendwann, oder diese anstachelnde Furcht führt auch irgendwann zur Überforderung. Aber diese Furcht, die Sie hier erleben, die führt im Moment, jetzt, in diesem Moment, sofort, ohne irgendeine Sekunde, weil Sie sehen, was passiert, weil Sie Jesus, dem Göttlichen, in die Augen blicken, weil Sie ihn sehen, die führt sofort zur Ehrfurcht. Und was passiert? Wir erstarren. Die Jünger erstarren auf dem See im Boot, weil sie erkennen, Gott ist mit uns. Gott ist mit in unserem Boot. Und auf einmal hat sozusagen die größere Macht, die größere Furcht, die untergeordnete Furcht, die Furcht vor den anderen Dingen besiegt. Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Mir geht es oft so, dass ich unterwegs bin und beschäftigt bin mit Familie, mit Arbeit und die Ängste, Fürchte, Sorgen, die nehmen überhand und machen meine Gedankenwelt, meine Sorgen aus. Und ich brauche immer wieder Zeit, das zu realisieren und vor Gott zu bringen. Und wenn ich aber Gott begegne, dann komme ich oft zu diesem Punkt und erlebe genau das, was die Jünger auch hier erleben, dass meine Sorgen und meine Furcht gestillt werden, wo ich Jesus begegne. Und ich glaube, darin liegt auch die entscheidende Antwort auf die am Anfang aufgeworfene Frage, auf diese Statistik. Weil wenn ihr mal diese Statistik anschaut, dann ist es ja interessant, da geht es jetzt um Furcht, gell? Also die Furcht, das ist die Frage, das ist das Phänomen, das wir um uns herum sehen, und es führt dazu, dass man sich fragt, okay, was wird jetzt dagegen helfen? Und die Antwort ist Religion. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Religion hilft, weil Religion, und ich erinnere mich immer wieder gern an das Bild, das unser Religionslehrer damals richtigerweise so auf die Tafel zeichnete, das ist der Weg der Menschen zu Gott. Der Weg der Menschen zu Gott führt zu Furcht. Aber der Weg Gottes zu den Menschen führt zu Befreiung. Religion wird uns nichts helfen. Gemeinschaft ist vielleicht ein Anfang, ein Weg. Das Entscheidende, was hier passiert, ist, dass Jesus mit den Jüngern als Freund, als Gegenüber unterwegs ist. Er, der Sohn Gottes, begegnet selber der Furcht. Es ist nicht ein soziologisches Phänomen, das zwischen uns passiert. Es ist wirklich übernatürlich. Und es passiert zwischen uns, weil Gott unter uns ist. Aber es wird keine Lösung sein, dass eine Gesellschaft sagt, jetzt brauchen wir halt mehr Religion. Und selbst wenn sie das tut, was ist denn das Argument? Das Argument ist zutiefst utilitaristisch. Warum Glaube? Weil es mir hilft. Ist Glaube richtig, weil er mir hilft? Nein. Er ist Glaube, er ist richtig, weil er wahr ist. Selbst wenn er mich etwas kostet, er ist wahr. Ich hatte vor kurzer Zeit eine Diskussion mit einem Politiker, wo ich mit ihm darüber gesprochen habe, dass viele Mittel zur Bekämpfung von Kindersterblichkeit oder überhaupt zu Menschen in Not, die, wo ich eben arbeite, heruntergefahren werden, aus politischen Gründen. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass es selbst politisch Sinn machen würde, Gelder in Lebensrettung anstatt in Waffensysteme zu investieren. Ich habe gesagt, selbst wenn es nicht politisch sinnvoll wäre, dann würde ich immer noch dafür sein, dass es so gemacht wird, weil es richtig ist. Wir brauchen nicht immer nur einen guten Grund für Angst, sondern unser Glaube, Jesus nachzufolgen, ist auch richtig, auch selbst wenn es schwierig ist. Nicht nur, weil er uns etwas bringt. Ich glaube, das ist für mich auch in diesen Zeiten immer wieder wichtig, mir anzuschauen und mir bewusst zu machen. Und nicht, weil wir Furcht haben, folgen wir Jesus nach, sondern weil wir wissen, dass er der Sohn Gottes ist und dass er das Leben ist. Und das soll auch mein Ausblick jetzt zum Ende meiner Botschaft sein, wie uns Gott in der Furcht begegnen möchte. Und dazu möchte ich kurz mit euch noch einen Bibelvers lesen aus Jesaja 41, Vers 10. Ein sehr bekannter, wohl der bekannteste Bibelvers über Furcht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott Furcht und Angst gegeben hat, um uns in einer Balance zu halten. Wenn wir uns nicht fürchten und sehr stolz sind, dann fallen wir schnell auf die Nase und zeigt Gott uns wieder, fürchte mich. Und wenn wir dann in Furcht erstarren oder in dieser Zeit leben und uns fürchten, dann sagt Gott, fürchte dich nicht. Der häufigste Befehl, den es in der Bibel gibt, in unterschiedlichen Formen, hab keine Angst. Die Engel rufen den Hirten zu. An unzähligen Stellen ist Gottes Ausruf, fürchte dich nicht. Ich glaube, das ist auch nicht ein Zufall, dass Gott uns das so oft zuspricht, denn wir brauchen das. Die Furcht und die Angst, die ist ein Teil unserer Realität, unserer Welt. Und mit Blick auf Jesus in unserem Boot, mit Gott in unserem Leben, brauchen wir uns nicht zu fürchten, selbst wenn die Umstände so sind. Und auch wenn wir uns fürchten, dann trägt uns Gott durch. Wen wir aber fürchten sollen und was wirklich weise ist, das möchte ich auch noch mit euch teilen. Das lesen wir in Sprüche 1, Vers 7. Da ist nämlich eine Furcht, eine Ehrfurcht, ein Respekt der guten Furcht, der lebensbringenden Furcht, der Weisheit entspricht. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, der Anfang der Weisheit. Die Jünger im Boot sahen Jesus, fürchteten ihn, der Anfang der Weisheit. Und jetzt habe ich euch mitgenommen an den See Genezareth und möchte dann mit euch ja auch von dem See wieder runterkommen. Jetzt ist der Sturm gestillt und am Ufer ankommen, so wie wir dann weitergehen können. Und da möchte ich euch noch eine besonders schöne Begebenheit mitteilen, die uns die Bibel überliefert. Und das ist auch eine Begebenheit, wo Jesus am See Genezareth ist. Irgendwie hat er da öfter spannende Erlebnisse gehabt. Und auch öfter ist er dort mal mit den Jüngern in spannende Situationen gekommen. Und in dieser Situation offenbart sich für mich etwas und wird zusammengefasst, wie es auch meine Botschaft an euch gut zusammenfassen kann. Wir lesen nämlich später, dass Jesus eigentlich nach der Speisung der 5000 beten ging und seine Jünger diesmal allein über den See schickt. Und ihr kennt die Begebenheit, Jesus geht ihnen nach. Diesmal geht er sogar auf dem Wasser. Er stellt nicht nur den Sturm, sondern er geht sogar auf dem Wasser. Und es ist einer der Evangelisten, keiner der Synoptiker, sondern Johannes, die anderen sind die synoptischen Evangelien, Johannes 6, Vers 21, und ihr kennt das bestimmt, in Johannes sucht man ja manchmal Ereignisse, Da weiß man, da muss ich gar nicht nachschauen, das steht da ja nicht drin, das ist bei den anderen. Und gleichzeitig findet man aber bei Johannes manchmal Dinge, die den anderen nicht aufgefallen sind und die so viel sagen. Johannes erzählt also diese Begebenheit, er erzählt die andere, von denen ich euch erzählt habe, die Sturmstillung nicht, aber diese Begebenheit erzählt er, dass Jesus über das Wasser geht. Und dieser Vers ist einfach genial. Er steigt dann, also ihr kennt die Begebenheit mit Petrus, und er steigt dann in das Schiff. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, heißt es in Johannes 6, Vers 21. Und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Warum ist dieser Vers so genial? Vielleicht fragst du dich, okay, was ist meine Angst oder mir hat es gar nicht gesagt oder an welcher Stelle stehe ich gerade und was ist so der nächste Schritt, den ich machen muss, damit ich mit Jesus an der Stelle bin, wo ich eigentlich hin will und vielleicht den nächsten Schritt im Glauben gehen kann. Vorher mussten die Jünger Jesus aufwecken. Jetzt steigt er mit ihnen ins Boot. Und was passiert? Als Jesus in das Boot steigt, da waren sie an Land, an ihrem Ziel. Wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn du ihn einlädst, wenn du dir heute im Gottesdienst deiner Beziehung zu ihm bewusst wirst oder wenn du ihn noch nie gebeten hast, dass er Teil deines Lebens wird, dein Retter, dein Heiland, dann hast du heute die Möglichkeit oder jetzt auch im Abendmahl immer wieder für dich das festzumachen, sei es aus Furcht, sei es aus Sorge, wo auch immer. Wenn Jesus in unser Boot steigt, wie er bei den Jüngern ins Boot stieg, dann ist alles Streben vorbei, dann sind wir angekommen. Dann ist vielleicht die Furcht noch nicht vorbei, die kommt wieder. Das ist auch meine Erfahrung. Aber dann können wir uns immer wieder darauf verlassen, dass Jesus in unserem Boot mit dabei ist und dass, wenn er einsteigt, dass wir angekommen sind. Du musst nicht mehr nach etwas streben. Auch wenn es schwierig ist, du bist angekommen. Du bist angekommen bei Gott und er trägt dich durch diese Zeiten. Dann kann Gott dir immer wieder zusprechen. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und mit dieser Schlussbegebenheit am See Genezareth bin ich auch angekommen am Ende dessen, was ich mit euch teilen möchte. Und ich Gott bitte, dass es euch berührt, wie es mich berührt. Und freue mich besonders, jetzt mit euch gemeinsam das Abendmahl feiern zu dürfen.